Tyrion. Der Heiler betrat das Zelt und murmelte einen Gruß, doch nachdem er erst einmal die faulige Luft gerochen und einen Blick auf Jetzan zu Quaggaths geworfen hatte, war es mit den schönen Worten vorbei.
»Die fahle Meere«, erklärte der Mann Süßes. »Was für eine Überraschung«, dachte Tyrion, »wer hätte darauf kommen können? Abgesehen natürlich von jedem, der eine Nase hat, und sogar ich mit meiner halben.«
Jetzan glühte vor Fieber und warf sich unruhig in seinem eigenen Kot hin und her. Seine Scheiße hatte sich in braunen, mit Blutfäden durchzogenen Schleim verwandelt, und es war Jollos und Hellas Aufgabe, ihm den gelben Hintern abzuwischen. Selbst mit Hilfe konnte ihr Herr sein Gewicht nicht in die Höhe stemmen. Er musste seine gesamten schwindenden Kräfte aufbringen, um sich von einer Seite auf die andere zu wälzen.
»Meine Künste werden hier nicht helfen«, verkündete der Heiler. »Das Leben des edlen Jetzan liegt in den Händen der Götter. Kühlt ihn, wenn ihr könnt. Manche sagen, das würde helfen. Bringt ihm Wasser.«
Die an der fahlen Meere erkrankt waren, litten unter unablässigem Durst und tranken krügeweise.
»Sauberes, frisches Wasser, so viel er trinken kann.«
»Kein Flusswasser?«
sagte Süßes.
»Auf gar keinen Fall.«
Und damit floh der Heiler.
»Wir sollten auch fliehen«,
dachte Tyrion. Er war ein Sklave mit einem goldenen Halsring und kleinen Glöckchen, die fröhlich bei jedem Schritt klingelten.
»Einer von Jetzans besonderen Schätzen, eine Ehre, die nicht von einem Todesurteil zu unterscheiden ist.«
Jetzan zu Quaggaths behielt seine Lieblinge gern in der Nähe, daher war es Jollo und Hella und Süßes und seinen anderen Schätzen zugefallen, ihn zu pflegen, als er krank wurde.
»Der arme alte Jetzan.«
Der Fürst des Talgpuddings war gar kein so schlechter Herr. Süßes hatte damit recht behalten. Bei den nächtlichen Banketten, bei denen Tyrion als Mundschenk diente, hatte er bald herausgefunden, dass Jetzan der Ranghöchste unter jenen junkischen Herren war, die dafür eintraten, sich an den Friedensvertrag mit Meereen zu halten. Die meisten der anderen vertrieben sich die Zeit und warteten auf das Eintreffen der Heere aus Volantis. Ein paar wollten die Stadt sofort angreifen, damit die Volantener ihnen nicht den Ruhm und das beste Plündergut rauben konnten. Jetzan wollte sich daran nicht beteiligen. Auch wollte er nicht zustimmen, dass man die Geiseln aus Meereen mit einem der Trieböcke zurück in die Stadt beförderte, wie es der Söldner Blutbart vorgeschlagen hatte. Aber in 2 Tagen konnte sich vieles und noch viel mehr ändern. Vor 2 Tagen war Amme noch gesund und munter gewesen, vor 2 Tagen hatte Jetzan den gespenstischen Hufschlag der fahlen Meere noch nicht gehört, vor 2 Tagen war die Flotte von Alt-Volantis noch 2 Tagesreisen weiter entfernt gewesen, und jetzt?
»Wird Jetzan sterben?«
fragte Hella in diesem Tonfall, der bedeutete, »bitte sag, dass es nicht so ist.«
»Wir werden alle sterben.«
»An der Ruhe, meine ich.«
Süßes blickte sie verzweifelt an.
»Jetzan darf nicht sterben.«
Der Hermaphrodit strich über die Stirn ihres riesenhaften Herrn und schob ihm das feuchte Haar zurück. Der Junkische stöhnte, und zwischen seinen Beinen ergoss sich die nächste Flutwelle braunen Wassers. Sein Bett war fleckig und stank, doch sie konnten ihn einfach nicht bewegen.
»Manche Herren lassen ihre Sklaven frei, wenn sie sterben«, sagte Hella.
Süßes kicherte. Es war ein unheimlicher Laut.
»Nur ihre Lieblinge. Sie befreien sie vom Kummer der Welt und nehmen sie mit sich ins Grab, wo sie ihren geliebten Herrn im Leben nach dem Tod dienen können.«
»Süßes wird es wissen. Ihm wird die Kehle als erstem aufgeschlitzt.«
Der Ziegenjunge sagte, »Die Silberkönigin ist tot«, widersprach Süßes.
»Vergiss sie. Der Drache hat sie über den Fluss verschleppt. Sie ist in diesem dothrakischen Meer ertrunken.«
»Im Gras kann man nicht ertrinken«, sagte der Ziegenjunge.
»Wenn wir frei wären«, sagte Hella, »könnten wir die Königin finden oder zumindest nach ihr suchen.«
»Du auf deinem Hund und ich auf meiner Sau. Jagen wir einen Drachen durch das dothrakische Meer.«
Tyrion kratzte sich die Narbe, damit er nicht laut loslachte.
Dieser spezielle Drache hat schon eine Vorliebe für gebratenes Schwein bekundet, und gebratener Zwerg ist doppelt so köstlich.«
»Es war doch nur ein Wunschtraum«,
erwiderte Hella versonnen.
»Wir könnten mit dem Schiff fortsegeln. Es gibt wieder Schiffe, seit der Krieg vorüber ist.«
»Ist es denn?«
Tyrion war geneigt, das zu bezweifeln. Pergamente waren unterzeichnet worden, aber Kriege wurden nicht auf Pergamenten ausgetragen.
»Wir könnten nach Quart segeln«, fuhr Hella fort. »Die Straßen dort sind mit Jade gepflastert, hat mein Bruder immer gesagt. Die Stadtmauern sind eines der Weltwunder. Wenn wir in Quart auftreten, werden sie Gold und Silber auf uns regnen lassen, ihr werdet schon sehen.«
»Manche der Schiffe da draußen in der Bucht sind aus Quart«, erinnerte Tyrion sie. »Lomas Langschritt hat die Mauern von Quart gesehen. Seine Bücher genügen mir. Noch weiter nach Osten will ich nicht.«
Süßes wischte Jetzans vom Fieber geplagtes Gesicht mit einem feuchten Tuch ab.
»Jetzan darf nicht sterben, sonst sterben wir alle mit ihm. Die fahle Meere trägt nicht jeden Reiter davon, der Herr wird sich erholen.«
Das war eine eiskalte Lüge. Es wäre ein Wunder, wenn Jetzan den nächsten Tag überlebte. Der Fürst des Talks war bereits von der heimtückischen Krankheit, die er sich aus Sotorios mitgebracht hatte, sterbenskrank gewesen, schien es Tyrion. Die fahle Meere würde sein Ende nur beschleunigen.
»Das ist eigentlich eine Gnade.«
Aber nicht die Sorte Gnade, nach der sich der Zwerg sehnte.
»Der Heiler sagt, er braucht frisches Wasser. Wir kümmern uns darum.«
»Das ist nett von euch.«
Süßes klang wie benommen. Es war nicht nur die Angst, dass man ihr die Kehle durchschneiden würde. Von allen Schätzen Jetzans schien sie ihren schwergewichtigen Herrn als einzige tatsächlich zu mögen.
»Hella, du kommst mit!«
Tyrion öffnete die Zeltklappe und scheuchte sie hinaus in den heißen Morgen von Meereen. Die Luft war schwül und drückend und dennoch eine willkommene Erlösung von dem Gestank nach Schweiß und Scheiße und Krankheit, der Jetzans palastartigen Pavillon erfüllte.
»Wasser hilft dem Herrn«, sagte Hella. »Das hat der Heiler gesagt, also muss es stimmen. Frisches, süßes Wasser.«
»Frisches, süßes Wasser hat Amme nicht geholfen.«
»Arme alte Amme.«
Jetzans Soldaten hatten ihn gestern bei Einbruch der Dunkelheit auf einen Leichenwagen geworfen. Ein weiteres Opfer der fahlen Meere. Wenn stündlich Menschen sterben, schaut man jeden weiteren Toten nicht mehr so genau an, und insbesondere dann nicht, wenn dieser Tote weithin so verhasst ist wie Amme. Jetzans andere Sklaven hatten sich geweigert, sich ihrem Aufseher zu nähern, als die Krämpfe begannen, und so war es Tyrion zugefallen, ihn warm zu halten und ihm zu trinken zu bringen.
»Wein mit Wasser und süßen Zitronensaft und eine schöne heiße Hundeschwanzsuppe mit klein geschnittenen Pilzen in der Brühe. Trinkt nur, Amme, das Scheißwasser, das aus eurem Arsch quillt, will ersetzt werden.«
Das letzte Wort, das Amme gesagt hatte, war
»Nein«
gewesen. Die letzten Worte, die er gehört hatte, waren
»Ein Lannister begleicht stets seine Schuld.«
Tyrion hatte Hella die Wahrheit in dieser Angelegenheit verschwiegen, aber jetzt musste sie verstehen, wie es um ihren Herrn stand.
»Falls Jetzan den nächsten Sonnenaufgang erlebt, sollte es mich wirklich wundern.«
Sie umklammerte seinen Arm.
»Was passiert dann mit uns?«
»Er hat Erben, Neffen. Vier davon waren mit Jetzan aus Yunkai gekommen, um den Befehl über seine Sklavensoldaten zu führen.
Einer war tot. Er war bei einem Ausfall von Söldnern der Targaryen-Königin erschlagen worden. Die anderen drei würden die Sklaven des Gelben Riesen vermutlich untereinander aufteilen. Dass einer der Neffen Jetzans Vorliebe für Krüppel, Missgeburten und groteske Wesen teilte, war nahezu unwahrscheinlich.
»Einer von ihnen wird uns wahrscheinlich erben. Oder wir landen wieder auf dem Auktionsblock.«
»Nein.«
Sie machte große Augen.
»Nur das nicht, bitte.«
»Ja, mir gefällt diese Aussicht auch nicht.«
Ein paar Schritte entfernt saßen sechs von Jetzans Sklavensoldaten im Staub, würfelten mit Knochenstücken und ließen einen Weinschlauch von Hand zu Hand gehen. Einer von ihnen war der Feldwebel namens Narbe, ein brutaler Kerl mit einem Kopf so glatt wie ein Stein und Schultern wie ein Ochse.
»Und so schlau wie ein Ochse ist er auch«,
erinnerte sich Tyrion. Er watschelte zu ihnen hinüber.
»Narbe«, brüllte er, »der Elejazan braucht frisches, sauberes Wasser. Nehmt zwei deiner Männer und bringt so viele Eimer, wie ihr tragen könnt. Und zwar ein bisschen plötzlich.«
Die Soldaten unterbrachen ihr Spiel. Narbe stand auf und sah Tyrion finster an.
»Was hast du gesagt, Zwerg? Für wen hältst du dich eigentlich?«
»Du weißt, wer ich bin, Jollo, einer der Schätze unseres Herrn. Jetzt tu, was ich dir gesagt habe.«
Die Soldaten lachten.
»Geh schon, Narbe«, spottete einer, »und zwar ein bisschen plötzlich. Jetzt ans Affe hat dir einen Befehl erteilt.« »Du sagst Soldaten nicht, was sie zu tun haben«, entgegnete Narbe.
»Soldaten?« Tyrion spielte den Verwirrten. »Ich sehe nur Sklaven. Du trägst genauso einen Ring um den Hals wie ich.«
Der harte Schlag, den Narbe ihm ins Gesicht versetzte, warf ihn zu Boden, und seine Lippe platzte auf.
»Jetzt ans Ring, nicht deinen.«
Tyrion wischte sich das Blut mit dem Handrücken von der aufgeplatzten Lippe. Als er sich erheben wollte, gab ein Bein unter ihm nach, und er ging wieder auf die Knie. Zum Aufstehen brauchte er Hellas Hilfe.
»Süßes sagt, der Herr braucht Wasser«,
flehte er in seinem besten Bettelton.
»Ach, Süßes soll sich selber ficken. Dafür ist er schließlich da. Von der Missgeburt nehmen wir auch keine Befehle entgegen.«
»Nein«,
dachte Tyrion. Selbst unter Sklaven gab es Herren und Diener, wie er rasch gelernt hatte. Der Hermaphrodit war seit langem der besondere Liebling ihres Herrn und als solcher verhätschelt und verwöhnt worden, und dafür hassten ihn die anderen Sklaven. Die Soldaten waren daran gewöhnt, Befehle von ihrem Herrn und ihrem Aufseher zu empfangen, aber Amme war tot und Jetzan zu krank, um einen Nachfolger zu ernennen. Was die drei Neffen anging, diese tapferen Freien hatten sich, als sie den ersten Hufschlag der fahlen Mähre gehört hatten, plötzlich daran erinnert, dass sie sich anderswo um dringende Angelegenheiten kümmern mussten.
»Das Wasser«, sagte Tyrion kriecherisch, »kein Flusswasser, hat der Heiler gesagt, sauberes, frisches Quellwasser.«
Narbe grunzte.
»Ach, ihr holt es, und zwar ein bisschen plötzlich.«
»Wir?«
Tyrion wechselte einen hoffnungslosen Blick mit Hella.
»Wasser ist schwer. Wir sind nicht so stark wie ihr. Können wir den Maultierkarren nehmen?«
»Nehmt eure Beine.«
»Dann müssen wir ein Dutzend Mal laufen.«
»Und wenn ihr 100 Mal laufen müsst, mir ist das scheißegal.«
»Nur wir zwei alleine, wir können nicht das ganze Wasser tragen, was der Herr braucht.«
»Dann nehmt euren Bären mit«, schlug Narbe vor. »Zum Wasserholen taugt der Herr vielleicht.«
Tyrion wich zurück.
»Wie ihr meint, Herr.«
Narbe grinste. »Herr, oh ja, das gefällt ihm.«
»Morgo, bring die Schlüssel. Du füllst die Eimer und kommst sofort hierher zurück, Zwerg. Du weißt, was mit Sklaven geschieht, die versuchen zu fliehen.«
»Hol die Eimer«,
sagte Tyrion zu Hella. Er ging mit diesem Morgo los, um Ser Jorah Mormont aus seinem Käfig zu holen. Der Ritter hatte sich nur schwer an die Gefangenschaft gewöhnt. Als er den Bären spielen und die Jungfrau Hea davontragen sollte, war er mürrisch und ohne Lust gewesen und nur träge dahingeschlurft, wenn er sich überhaupt dazu herabließ, sich an ihrem Mimenspiel zu beteiligen. Zwar hatte er keinen Fluchtversuch unternommen und war seinen Wärtern gegenüber auch nicht gewalttätig geworden, allerdings verweigerte er manchmal den Gehorsam oder antwortete mit gemurmelten Flüchen. Das hatte Amme nicht gefallen, und er hatte dies zum Ausdruck gebracht, indem er Mormont in einen Käfig sperrte und jeden Abend verprügeln ließ, wenn die Sonne in der Sklavenbucht versank. Die Schläge ertrug der Ritter schweigend. Die einzigen Laute, die man hörte, waren die gemurmelten Flüche der Sklaven, die ihn schlugen, und das dumpfe Klatschen ihrer Stöcke auf Ser Jorahs geschundener Haut.
»Der Mann ist nur noch eine leere Hülle«,
dachte Tyrion, als er das erste Mal sah, wie der große Ritter geschlagen wurde.
»Ich hätte den Mund halten und ihn Zarina überlassen sollen. Das wäre für ihn vielleicht ein gnädigeres Schicksal gewesen als das hier.«
Mormont kam gebeugt aus seinem engen Gefängnis und blinzelte. Er hatte zwei blaue Augen, und sein Rücken war mit getrocknetem Blut verkrustet. Sein Gesicht war so geschwollen und aufgedunsen, dass es kaum noch menschlich aussah. Außer einem Lendenschurz, einem schmutzigen gelben Lumpen, war er nackt.
»Du hilfst ihnen, Wasser zu holen«, sagte Morgo.
Ser Jorah antwortete darauf nur mit einem missmutigen Starren.
»Manche Männer würden lieber frei sterben, als in Sklaverei zu leben, denke ich.«
Tyrion war glücklicherweise nicht aus demselben Holz geschnitzt, aber falls Mormont Morgo umbrachte, würden die anderen Sklaven diesen feinen Unterschied wahrscheinlich übersehen. »Kommt«, sagte er, ehe der Ritter eine kühne Torheit begehen konnte. Er watschelte davon und hoffte, Mormont würde ihm folgen. Zur Abwechslung waren die Götter einmal gnädig. Mormont folgte. Zwei Eimer für Hela, zwei für Tyrion und vier für Ser Jorah. Zwei in jeder Hand. Der nächste Brunnen lag südwestlich der Quarre. Also brachen sie in diese Richtung auf, und die Glöckchen an ihren Ringen klingelten fröhlich bei jedem Schritt. Niemand beachtete sie. Sie waren nur ein paar Sklaven, die Wasser für ihren Herrn holten. Einen Ring zu tragen hatte gewisse Vorteile, insbesondere wenn es sich um einen vergoldeten Ring handelte, in den der Name Jetzan zu Quaggats eingraviert war. Das Klingeln dieser kleinen Glöckchen verriet jedem, der Ohren hatte, ihren Wert. Ein Sklave war nur so wichtig wie sein Herr. Jetzan war der reichste Mann in der gelben Stadt und hatte 600 Sklavensoldaten in den Krieg geführt, selbst wenn er wie eine riesige gelbe Nacktschnecke aussah und nach Pisse stank. Ihre Ringe erlaubten ihnen, innerhalb des Lagers hinzugehen, wohin sie wollten.
»Bis Jetzan tot ist.«
Auf dem Feld neben dem Weg drillten die Rasselherren ihre Sklavensoldaten. Das Rasseln der Ketten, mit denen sie aneinander gefesselt waren, erzeugte eine schrille metallische Musik, während sie im Gleichschritt über den Sand marschierten und mit ihren langen Speeren Formation einnahmen. An anderen Stellen bauten Sklaven Rampen aus Stein und Sand unter den Mangonellen und Skorpionen, damit sie höher in den Himmel zielen und das Lager besser verteidigen konnten, falls der schwarze Drache zurückkehrte. Der Zwerg musste lächeln, als er sah, wie sie fluchten und schufteten, während sie die schweren Geschütze auf die Rampen zerrten. Auch Armbrüste waren überall zu sehen. Jeder Mann, der nicht buddelte, schien eine zu tragen, und dazu hing ein Köcher voller Bolzen an der Hüfte. Hätte jemand Tyrion gefragt, hätte er ihm den Rat geben können, sich nicht solche Mühe zu machen. Solange nicht einer der langen eisernen Skorpionbolzen zufällig genau ins Auge träfe, würde das Lieblingsungeheuer der Königin nicht von diesen Spielzeugen zur Strecke gebracht werden.
Drachen tötet man nicht so leicht.
Wenn ihr ihn mit diesen Dingern kitzelt, wird er nur wütend werden. Die Augen waren die verwundbarste Stelle eines Drachen. Die Augen und das Gehirn dahinter. Nicht der Bauch, wie es manch alte Geschichte so gern erzählte. Die Schuppen am Bauch waren genauso hart wie die auf dem Rücken und an den Flanken des Drachen. Und auch nicht der Schlund. Das war Irrsinn. Genauso gut könnten diese möchtegern Drachentöter versuchen, ein Feuer mit einem Speerstoß zu löschen.
»Aus dem Schlund eines Drachen strömt der Tod«, hatte Septon Barth in seiner unnatürlichen Geschichte geschrieben. Aber der Tod geht diesen Weg nicht.
Ein Stück weiter standen sich zwei Legionen aus Neugies mit ihren Schildmauern gegenüber, während Feldwebel in eisernen Halbhelmen mit Pferdehaarbüschen Befehle in ihrem unverständlichen Dialekt brüllten. Für das bloße Auge machten die Giskari einen besseren Eindruck als die junkischen Sklavensoldaten, doch Tyrion hegte da so seine Zweifel. Die Legionäre mochten genauso bewaffnet und aufgestellt sein wie die Unbefleckten, aber die Eunuchen kannten kein anderes Leben, während die Giskari freie Bürger waren, die eine dreijährige Dienstzeit ableisteten. Die Schlange am Brunnen war eine Viertelmeile lang. Innerhalb eines Tagesmarsches um Meereen gab es nur eine Handvoll Brunnen, daher musste man immer lange warten. Die meisten Soldaten des junkischen Heeres versorgten sich deshalb aus dem Skahasathan mit Trinkwasser, was, wie Tyrion schon vor der Warnung des Heilers gewusst hatte, ein sehr schlechter Einfall war. Die Klügerin ging wenigstens flussaufwärts bis hinter die Latrinen, doch selbst dort waren sie immer noch flussabwärts der Stadt. Die Tatsache, dass es überhaupt noch Brunnen in der Umgebung der Stadt gab, zeigte, wie wenig Erfahrung Daenerys Targaryen bislang mit Belagerungen hatte. Sie hätte alle Brunnen vergiften sollen. Dann müssten die Junkischen alle aus dem Fluss trinken. Wer weiß, wie lange die Belagerung dann gehalten hätte. Das hätte ohne jeden Zweifel sein hoher Vater getan. Bei jedem Schritt, den sie machten, klingelten die Glöckchen an ihren Halsringen hell.
So ein fröhlicher Klang, da möchte man doch glatt jemanden das Auge mit einem Löffel ausstechen.
Inzwischen sollten Greif und Ente und Haldon Halbmaester mit ihrem jungen Prinzen in Westeros gelandet sein.
»Ich sollte bei ihnen sein, aber nein, ich brauchte ja unbedingt eine Hure. Sippenmord genügte mir nicht. Ich wollte eine Möse und Wein, um meinen Untergang zu besiegeln. Und jetzt stehe ich hier auf der falschen Seite der Welt und trage einen Sklavenring mit kleinen goldenen Glöckchen, die klingeln und jedem verkünden, dass ich komme. Wenn ich nur richtig tanze, kann ich vielleicht der Regen von Castamere bimmeln.«
Es gab keinen besseren Platz, um die neuesten Gerüchte und Nachrichten zu hören, als an den Brunnen.
»Ich weiß, was ich gesehen habe«, sagte ein alter Sklave mit einem verrosteten Eisenring, während Tyrion und Hella in der Reihe vorrückten. »Und ich habe diesen Drachen gesehen, wie er Arme und Beine abgebissen hat, Männer in zwei Hälften gerissen und sie verbrannt hat, bis nur noch Asche und Knochen übrig waren. Die Leute sind weggelaufen und wollten aus der Arena heraus, aber ich war da, um etwas geboten zu bekommen, und bei allen Göttern von Gies, ich habe etwas geboten bekommen. Ich war oben im Violett, daher glaubte ich, der Drache würde mir nichts tun.«
»Die Königin ist auf den Rücken des Drachen gestiegen und davongeflogen«,
behauptete eine große braune Frau.
»Sie hat es versucht«, sagte der alte Mann, »aber sie konnte sich nicht halten. Die Armbruster haben den Drachen verletzt und die Königin wurde zwischen ihre süßen rosa Titten getroffen, habe ich gehört. Da ist sie heruntergefallen. Sie starb in der Gosse, von Wagenrädern zermalmt. Ich kenne ein Mädchen, das einen Mann kennt, der sie sterben gesehen hat.«
In dieser Gesellschaft war man weise, wenn man den Mund hielt, aber Tyrion konnte sich nicht beherrschen.
»Es wurde aber keine Leiche gefunden.«
Der alte Mann runzelte die Stirn.
»Woher willst du das denn wissen?«
»Sie waren dort«, sagte die braune Frau. »Sie sind es, die justierenden Zwerge, die beiden, die für die Königin das Turnier aufgeführt haben.«
Der alte Mann blinzelte nach unten, als würde er Hella und ihn gerade erst bemerken.
»Ach, ihr seid die, die auf den Schweinen geritten sind.«
»Unser Ruf eilt uns voraus.«
Tyrion verführte eine höfische Verbeugung und sparte sich die Erklärung, dass eins der Schweine eigentlich ein Hund war.
»Die Sau, auf der ich reite, ist eigentlich meine Schwester. Wir haben die gleiche Nase, findet ihr nicht? Ein Zauberer hat sie verwünscht, aber wenn man ihr einen dicken, feuchten Kuss gibt, verwandelt sie sich in eine wunderschöne Frau. Leider möchte man sie, sobald man sie kennengelernt hat, am liebsten noch einmal küssen, um sie wieder in die Sau zurückzuverwandeln.«
Um ihn herum lachten die Wartenden, sogar der alte Mann.
»Du hast sie also gesehen?« fragte der rothaarige Junge hinter ihnen. »Du hast die Königin gesehen. Ist sie so schön, wie man sagt?«
»Ich habe ein schlankes Mädchen mit silbernem Haar gesehen, das in eine Toka gewickelt war«,
hätte er ihnen erzählen können.
»Ihr Gesicht war verschleiert, und ich kam nicht nah genug heran, um sie mir richtig anzuschauen. Schließlich bin ich auf einem Schwein geritten.«
Daenerys Targaryen hatte in der Loge des Eigentümers neben ihrem Giskari-König gesessen, aber Tyrions Blick war von dem Ritter in der weiß-goldenen Rüstung hinter ihr angezogen worden. Obwohl sein Gesicht verborgen gewesen war, hätte der Zwerg Barristan Selmy überall erkannt.
»Immerhin, damit hätte Illyrio recht.«
An diesen Gedanken erinnerte er sich.
»Aber wird Selmy mich erkennen? Wenn ja, was wird er dann tun?«
In diesem Augenblick hätte er sich beinahe zu erkennen gegeben, doch irgendetwas hatte ihn davon abgehalten. Vorsicht, Feigheit, Instinkt. Man konnte es nennen, wie man wollte. Er vermochte sich nicht vorzustellen, dass Barristan der Kühne ihn mit etwas anderem als Feindseligkeit begegnet wäre. Selmy hatte James' Anwesenheit in seiner kostbaren Königsgarde niemals gut geheißen. Vor der Rebellion hatte der alte Ritter ihn für zu jung und zu unerfahren gehalten, und danach hatte er zu sagen gepflegt, der Königsmörder solle seinen weißen Mantel gegen einen schwarzen eintauschen. Und Tyrion selbst hatte noch schlimmere Verbrechen begangen. Jaime hatte einen Irren getötet. Tyrion hatte seinem eigenen Vater in den Unterleib geschossen, einen Mann, den Ser Barristan seit Jahren gekannt und dem er gedient hatte. Er hätte es vielleicht trotzdem gewagt, aber da hatte Hela einen Hieb auf seinem Schild gelandet und der Augenblick war vorüber und kehrte nicht zurück.
»Die Königin hat uns beim Tjost zugeschaut«, erzählte Hela den anderen Sklaven in der Reihe, »doch das war das einzige Mal, dass wir sie gesehen haben.«
»Ihr müsst doch den Drachen gesehen haben«, sagte der alte Mann.
»Ich wünschte, das hätten wir.«
Nicht einmal das hatten ihm die Götter gegönnt. Während Daenerys Targaryen in den Himmel aufstieg, hatte Amme ihnen Ketten um die Knöchel gelegt, um sicherzugehen, dass sie auf dem Weg zurück zu ihrem Herrn keinen Fluchtversuch wagen konnten. Wenn der Aufseher einfach gegangen wäre, nachdem er sie im Schlachthaus abgeliefert hatte oder mit den anderen Sklavenhaltern geflohen wäre, als der Drache aus dem Himmel herabkam, hätten die beiden Zwerge vielleicht davonspazieren können.
Oder eher laufen. Begleitet vom Bimmeln unserer kleinen Glöckchen.
»War da wirklich ein Drache?« fragte Tyrion achselzuckend. »Ich weiß nur eins. Tote Königinnen hat man nicht gefunden.«
Der alte Mann ließ sich davon nicht überzeugen.
»Ach, es wurden Hunderte von Leichen gefunden. Sie haben sie in die Grube geschleppt und verbrannt, obwohl die Hälfte davon schon verkohlt war. Vielleicht hat sie einfach nur keiner erkannt, weil sie verbrannt oder blutig oder zermalmt war. Vielleicht haben sie sie auch erkannt, aber beschlossen, es nicht zu verkünden, damit ihr Sklaven ruhig bleibt.«
»Wir Sklaven?« fuhr die braune Frau auf. »Du trägst auch einen Ring.«
»Gatsdors Ring«, prahlte der alte Mann. »Ich kenne ihn schon, seit wir geboren wurden. Ich bin fast wie ein Bruder für ihn. Sklaven wie ihr, Abschaum aus Astapor und Junkai, ihr jammert immer nach der Freiheit. Aber ich würde der Drachenkönigin meinen Ring nicht geben, selbst wenn sie mir dafür den Schwanz lutschen würde. Wenn man den richtigen Herrn hat, ist das viel besser.«
Das mochte Tyrion nicht bestreiten. Das Hinterhältigste an Ketten war, wie leicht man sich an sie gewöhnen konnte. Das Leben der meisten Sklaven unterschied sich gar nicht so sehr von dem der Diener in Casterly Rock, dachte er. Gewiss, manche Sklavenbesitzer oder ihre Aufseher waren brutal und grausam, aber das Gleiche konnte er von einigen der Lords in Westeros und ihren Haushofmeistern und Vögten sagen. Die meisten Junkai behandelten ihre Sklaven anständig, solange sie ihre Arbeit erledigten und ihnen keine Schwierigkeiten machten, und dieser alte Mann mit seinem verrosteten Ring und der glühenden Verehrung für Fürst Wabbelbacke, seinem Eigentümer, stand mit seiner Ansicht gar nicht so allein da.
»Gatsdor, der Großherzige?« fragte Tyrion süß. »Unser Herr Jetzan hat oft über seinen Verstand gesprochen.«
Eigentlich hatte Jetzan gesagt, »Ich habe mehr Verstand in der linken Arschbacke als Gatsdor und seine Brüder zusammen.« Er hielt es allerdings für weise, den tatsächlichen Wortlaut nicht wiederzugeben. Es war nach Mittag, ehe er mit Hela am Brunnen ankam, wo ein magerer, einbeiniger Sklave das Wasser heraufholte. Er beäugte die beiden misstrauisch.
»Sonst kommt immer Amme, um jetzt ans Wasser zu holen, mit einem Maultierkarren und 4 Männern.«
Daraufhin ließ er den Eimer wieder ins Wasser fallen. Man hörte ein leises Platschen. Der Einbeinige wartete, bis sich der Eimer gefüllt hatte, ehe er ihn wieder nach oben zog. Die Haut auf seinen Armen war von der Sonne verbrannt und schälte sich, und obwohl er dürr wirkte, bestand er nur aus Muskeln.
»Das Maultier ist tot«, sagte Tyrion, »und Amme auch, der arme Kerl. Und jetzt hat Jetzan selbst die fahle Meere bestiegen und 6 seiner Soldaten haben ebenfalls die Scheißerei. Kann ich bitte 2 Eimer voll bekommen?«
»Wie du willst.«
Damit war das Gespräch beendet.
»Sind das die Hufschläge, die du da zu hören glaubst?«
Die Lüge über die Soldaten brachte den alten Einbeinigen dazu, sich sehr viel schneller zu bewegen. Auf dem Rückweg schleppte jeder der beiden Zwerge 2 randvolle Eimer mit süßem Wasser und Ser Jorah trug 2 in jeder Hand. Es wurde heißer und die Luft war drückend und so feucht wie nasse Wolle. Mit jedem Schritt schienen die Eimer schwerer zu werden. Ein langer Marsch auf kurzen Beinen. Wasser spritzte aus seinen Eimern an die Beine, während die Glöckchen klingelten und ihnen ein Marschlied sangen.
»Hätte ich gewusst, dass es dazu kommen würde, Vater, hätte ich dich vielleicht am Leben gelassen.«
Eine halbe Meile weiter im Osten stieg eine dunkle Rauchwolke auf, wo man ein Zelt in Brand gesetzt hatte.
»Sie verbrennen die Toten der letzten Nacht.«
»Hier entlang«, sagte Tyrion und deutete mit dem Kopf nach rechts.
Hela sah ihn verwirrt an.
»Von dort sind wir nicht gekommen.«
»Wir wollen doch den Rauch nicht einatmen, der ist voller ungesunder Dämpfe.«
Das war nicht gelogen. Jedenfalls nicht ganz. Hela schnaufte schon bald und kämpfte mit den schweren Eimern.
»Ich brauche eine Pause.«
»Wie du möchtest.«
Tyrion stellte die Eimer auf den Boden ab und war dankbar für den Halt. Er hatte wieder schreckliche Krämpfe in den Beinen, und so suchte er sich einen passenden Stein, setzte sich und rieb sich die Schenkel.
»Das könnte ich für euch tun«,
bot sich Hela an.
»Ich weiß, wo die Knoten sind.«
Auch wenn er das Mädchen liebgewonnen hatte, war es ihm doch immer noch unangenehm, wenn sie ihn berührte. Er wandte sich an Ser Jorah.
»Wenn ihr noch ein paar Mal verprügelt werdet, seid ihr hässlicher als ich, Mormont. Sagt mir, steckt in euch noch etwas von dem alten Krieger?«
Der große Ritter hob den Blick und sah ihn aus den geschwollenen Augen an wie einen Käfer.
»Genug, um euch das Genick zu brechen, Gnom.«
»Gut.«
Tyrion nahm seine Eimer hoch.
»Dann gehen wir hier entlang.«
Hela rümpfte die Nase.
»Nein, wir müssen nach links.«
Sie zeigte die Richtung.
»Die Quarre ist da drüben.« »Und das da ist die böse Schwester.«
Tyrion deutete in die andere Richtung.
»Vertraue mir«, sagte er, »auf meinem Weg geht es schneller.«
Er ging los, seine Glöckchen klingelten. Hela würde ihm folgen, das wusste er. Manchmal beneidete er das Mädchen um ihre hübschen kleinen Träume. Sie erinnerte ihn an Sansa Stark, die Kindbraut, die er geheiratet und verloren hatte. Trotz der Schrecken, die sie erlebt hatte, blieb Hela irgendwie vertrauensselig.
»Sie sollte es besser wissen. Sie ist älter als Sansa, und sie ist ein Zwerg. Sie benimmt sich, als hätte sie diese Tatsache vergessen, als wäre sie von hoher Geburt und hübsch anzuschauen und nicht eine Sklavin in einer grotesken Sammlung.«
Nachts hörte Tyrion sie oft beten.
»Was für eine Verschwendung von Worten. Würden die Götter zuhören, wären sie sadistische Götter, die uns zu ihrem Vergnügen foltern. Wer sonst würde eine solche Welt erschaffen voller Ketten, Blut und Schmerz? Wer sonst würde uns so erschaffen, wie wir sind?«
Manchmal hätte er sie am liebsten geschlagen, geschüttelt und angeschrien, damit sie aus ihren Träumen erwachte.
»Niemand wird uns retten«,
wollte er ihr ins Gesicht brüllen.
»Das Schlimmste steht uns noch bevor.«
Und dennoch brachte er es irgendwie nie übers Herz. Anstatt ihr eine ordentliche Ohrfeige ins hässliche Gesicht zu verpassen, um ihr die Scheuklappen von den Augen zu reißen, legte er ihr die Hand auf die Schulter oder nahm sie in den Arm.
»Jede Berührung ist eine Lüge. Ich habe ihr schon so viel falsche Münzen geschenkt, dass sie sich für reich hält.«
Er hatte ihr sogar verschwiegen, was sie in Wahrheit in Dathnags Arena erwartet hatte.
»Löwen. Sie wollten Löwen auf uns hetzen.«
Das wäre doch von erlesener Ironie gewesen. Vielleicht hätte er noch einen Moment Zeit gehabt, um kurz und bitter zu lachen, ehe sie ihn zerrissen hätten. Niemand hatte ihm von diesem geplanten Ende erzählt, nicht deutlich jedenfalls. aber es war nicht schwer gewesen, dahinter zu kommen. Da unten, zwischen den Ziegeln von Daznaks Arena, in der verborgenen Welt unter den Tribünen, im dunklen Reich der Arenakämpfer und Diener, die sie versorgten, schnell und gleichgültig, die Köche, die Speisen zubereiteten, die Schmiede, die sie bewaffneten, die Barbiere, die sie bluten ließen und rasierten und ihre Wunden verbanden, die Huren, die ihnen vor und nach den Kämpfen zu Diensten waren, die Leichenträger, die die Verlierer mit Ketten und Eisenhaken aus dem Sand schleiften. Ames Gesichtsausdruck hatte Tyrion den ersten Hinweis gegeben. Nach ihrer Vorstellung waren er und Hella in die fackelerleuchteten Gewölbe zurückgekehrt, wo die Kämpfer sich vor und nach ihren Einsätzen versammelten. Manche schärften ihre Waffen, andere brachten fremden Göttern Opfer dar oder betäubten ihre Nerven mit Mohnblumensaft, ehe sie hinausgingen, um zu sterben. Diejenigen, die gekämpft und gewonnen hatten, saßen in einer Ecke und würfelten und lachten, wie nur Männer lachen können, die gerade dem Tod ins Auge gesehen und überlebt hatten. Amme beglich gerade die Schulden einer verlorenen Wette und gab einem Arenakämpfer Silber, als er Hella mit Knirsch entdeckte. Die Verwirrung in seinen Augen war im nächsten Moment wieder verschwunden, aber da hatte Tyrion schon begriffen, was sie zu bedeuten hatte.
Amme hat nicht damit gerechnet, dass wir zurückkommen. Er hatte sich auch die anderen Gesichter angeschaut. Keiner hat damit gerechnet, uns wiederzusehen. Wir sollten da draußen sterben.
Endgültig begriff er, als er hörte, wie sich ein Löwenbändiger lautstark beim Arenameister beschwerte.
»Die Löwen sind hungrig. Sie haben 2 Tage nicht zu fressen bekommen. Man hat mir gesagt, ich soll sie nicht füttern, und das habe ich getan. Die Königin sollte das Fleisch bezahlen.«
»Sag ihr das doch, wenn sie das nächste Mal Hof hält«, entgegnete der Arenameister.
Selbst da hatte Hella noch keinen Verdacht geschöpft. Wenn sie über die Arena sprach, bestand ihre größte Sorge darin, dass so viele Leute nicht gelacht hatten.
»Sie hätten sich bepisst vor Lachen, wenn man die Löwen losgelassen hätte«,
hatte Tyrion ihr beinahe gesagt. Stattdessen hatte er sie gedrückt. Unvermittelt blieb Hella stehen.
»Das ist der falsche Weg.«
»Nein!«
Tyrion stellte die Eimer ab. Die Griffe hatten tiefe Rillen in seinen Fingern hinterlassen.
»Da drüben sind die Zelte, zu denen wir wollen.«
»Die Zweitgeborenen.«
Ein schiefes Lächeln breitete sich auf Ser Jorahs Gesicht aus.
»Wenn ihr glaubt, dort findet ihr Hilfe, kennt ihr den braunen Ben Pflum schlecht.«
»Oh, ich kenne ihn. Flum und ich haben 5 Partien Kühwasse gegeneinander gespielt. Der braune Ben ist gerissen, hartnäckig, nicht dumm, aber vorsichtig. Er lässt den Gegner gern das Risiko eingehen, während er sich zurücklehnt und sich alle Möglichkeiten offen hält, um dann in der Schlacht zu reagieren, je nachdem, wie sie sich entwickelt.«
»Schlacht? Was für eine Schlacht?«
Hella wich vor ihm zurück.
»Wir müssen zurück. Der Herr braucht sauberes Wasser. Wenn wir zu lange fortbleiben, wird man uns auspeitschen, und hübsche Sau und Knirsch sind auch noch da.«
»Süßes wird sich schon um sie kümmern«,
log Tyrion. Höchstwahrscheinlich würden Narbe und seine Freunde bald ein Festmahl mit Schinken und Speck und einem guten Hundeeintopf begehen, aber das musste er Hella ja nicht auf die Nase binden.
»Amme ist tot und jetzt liegt im Sterben. Es wird dunkel sein, ehe uns jemand vermisst. Eine bessere Gelegenheit bekommen wir nicht mehr. Nein, ihr wisst, was sie mit Sklaven machen, die sie bei einem Fluchtversuch erwischen. Ihr wisst es, bitte. Sie werden uns niemals aus dem Lager lassen.«
»Wir haben das Lager doch gar nicht verlassen.«
Tyrion nahm seine beiden Eimer. Er watschelte schnell los und drehte sich nicht um. Mormont folgte an seiner Seite. Einen Augenblick später hörte er, wie Hella hinter ihnen hereilte, einen sandigen Hang hinunter auf einen Kreis verschlissener Zelte zu. Die erste Wache trat vor, als sie sich den Pferdereihen näherten, ein schlanker Speerträger, dessen kastanienbrauner Bart ihn als Tyroshi entlarvte.
»Was haben wir denn da? Und was habt ihr da in den Eimern?«
»Wasser«, sagte Tyrion, »wenn es beliebt.«
»Bier wäre mir lieber.«
Eine Speerspitze piekte ihm in den Rücken, eine zweite Wache. die sich von hinten an sie herangeschlichen hatte. Tyrion hörte den Dialekt von King's Landing in der Stimme.
»Abschaum aus Fleabottom.«
»Hast du dich verirrt, Zwerg?« wollte die Wache wissen.
»Wir sind hier, um uns eurer Kompanie anzuschließen.«
Ein Eimer rutschte Heller aus der Hand und kippte um. Das halbe Wasser war herausgelaufen, ehe sie ihn wieder aufrichten konnte.
»Wir haben schon genug Narren in dieser Kompanie, was sollen wir mit drei weiteren anfangen?«
Der Tyroshi tippte mit der Speerspitze an Tyrions Ring und ließ das goldene Glöckchen klingeln.
»Ein entlaufener Sklave, scheint mir. Drei entlaufene Sklaven. Wessen Ring ist das?«
»Sie gehören dem gelben Wal.«
Das sagte ein dritter Mann, der von den Stimmen angelockt worden war. Ein hagerer Kerl mit Stoppelbart, dessen Zähne rote Flecken vom Bitterblatt hatten.
»Ein Feldwebel«,
erkannte Tyrion an der Art, wie sich die beiden anderen ihm gegenüber duckten. Anstelle der rechten Hand hatte er einen Haken.
»Der Kerl ist noch hinterhältiger als Bronn, oder ich bin bei Elor der Geliebte.«
»Das sind die Zwerge, die Ben kaufen wollte«,
erklärte der Feldwebel den beiden Speerträgern und blinzelte.
»Aber der Große. Am besten nehmt ihr den auch mit ins Lager, alle drei.«
Der Tyroshi machte eine Geste mit dem Speer. Tyrion ging los. Der andere Söldner, ein Jüngling, kaum dem Knabenalter entwachsen, mit Flaum auf den Wangen und Haar in der Farbe von schmutzigem Stroh, klemmte sich Heller unter einen Arm.
»Oh, meiner hat Titten«, sagte er und lachte.
Er schob die Hand unter Hellers Hemd, um sich zu vergewissern.
»Nimm sie einfach mit«, fauchte der Feldwebel.
Der Jüngling warf sich Heller über die Schulter. Tyrion ging so schnell, wie es ihm die Stummelbeine erlaubten. Er wusste, wohin sie gingen, zu dem großen Zelt auf der anderen Seite der Feuerstelle, dessen bemalte Stoffwände nach Jahren in Sonne und Regen ausgeblichen waren. Ein paar Söldner schauten zu, wie sie vorbeigingen, und eine Marketenderin lachte, doch niemand machte irgendwelche Anstalten einzugreifen. Im Zelt standen Falthocker und ein Klapptisch, ein Gestell mit Speeren und Hellebarden, und der Boden war mit verschlissenen Teppichen belegt, die ein halbes Dutzend verschiedener, nicht zueinander passender Farben aufwiesen. Drei Offiziere waren anwesend. Einer war schlank und elegant und hatte einen Spitzbart, die Klinge eines Bravosi und ein geschlitztes rosa Wams. Einer war rundlich und kahl und hatte Tintenflecke an den Fingern und eine Feder in einer Hand. Den dritten Mann hatte er gesucht. Tyrion verneigte sich.
»Hauptmann?« »Wir haben sie erwischt, als sie sich ins Lager geschlichen haben.«
Der Jüngling ließ Heller auf den Teppich fallen.
»Entlaufene Sklaven«, verkündete der Tyroshi. »Mit Eimern!«
»Mit Eimern?«
fragte der braune Ben Flum. Da niemand eine Antwort parat hatte, sagte er:
»Zurück auf eure Posten, Jungs! Und kein Wort darüber zu irgendwem!«
Als sie gegangen waren, grinste er Tyrion an.
»Bist du gekommen, um noch eine Partie Kühwasse zu spielen, Jollo?«
»Wenn ihr wünscht, mir hat es Spaß gemacht, euch zu schlagen. Ich habe gehört, ihr hättet zweimal die Seiten gewechselt, Flum. Ein Mann ganz nach meinem Geschmack.«
Der braune Ben lächelte, doch das Lächeln erreichte seine Augen nicht. Er betrachtete Tyrion, als hätte er eine sprechende Schlange vor sich.
»Warum bist du hier?«
»Um eure Träume zu erfüllen. Ihr habt versucht, uns bei der Auktion zu ersteigern. Dann habt ihr versucht, uns beim Kühwasse zu gewinnen. Sogar als ich noch meine Nase hatte, war ich nicht hübsch genug, um solche Leidenschaft zu rechtfertigen, es sei denn in jemandem, der meinen wahren Wert kennt. Nun, hier bin ich, frei zu haben. Und jetzt seid ein guter Freund und ruft euren Schmied, damit er uns diese Ringe abnimmt. Dieses Bimmeln macht mich langsam wahnsinnig.«
»Ich möchte keine Schwierigkeiten mit eurem edlen Herrn bekommen.«
»Jetzan hat andere dringende Angelegenheiten, die ihn mehr beschäftigen als drei vermisste Sklaven. Er reitet die fahle Meere. Und warum sollte irgendwer auf den Gedanken kommen, hier nach uns zu suchen? Ihr habt Schwerter genug, um jeden zu entmutigen, der hier herumschnüffeln will. Ein kleines Risiko für einen großen Gewinn.«
Der eingebildete Kerl in dem geschlitzten rosa Wams zischte:
Die haben die Seuche bei uns eingeschleppt. Geradewegs in unsere Zelte.
Er wandte sich an Ben Flum.
Soll ich ihm den Kopf abschlagen, Hauptmann? Den Rest können wir in die Latrine werfen.
Er zog das Schwert, eine blanke Bravosi-Klinge mit Edelstein besetztem Griff.
»Seid vorsichtig mit meinem Kopf«, sagte Tyrion. »Ihr wollt euch doch nicht mit meinem Blut besudeln. Das Blut trägt die Krankheit in sich, und ihr solltet auch unsere Kleidung auskochen oder verbrennen.«
»Ich denke darüber nach, sie zu verbrennen, und zwar während du noch drinsteckst, Jollo.«
»Das ist nicht mein Name, aber das wisst ihr. Ihr habt es gewusst, als ihr mich zum ersten Mal gesehen habt.«
»Unmöglich.«
»Ich kenne euch ebenfalls, Milord«, sagte Tyrion. »Ihr seid nicht so violett und etwas brauner als die Plumps zu Hause, doch solange euer Name keine Lüge ist, seid ihr ein Westmann dem Blute nach, wenn schon nicht von Geburt. Das Haus Plum ist durch Eid an Casterly Rock gebunden, und wie es der Zufall so will, kenne ich ein wenig von seiner Geschichte. Euer Zweig entstammt ohne Zweifel von einer Landzunge auf der anderen Seite der Meerenge. Von einem der jüngeren Söhne von Viserys Plum. Darauf würde ich wetten. Die Drachen der Königin mochten euch, nicht wahr?«
Das schien den Söldner zu belustigen.
»Wer hat euch denn das erzählt?«
»Niemand. Die meisten Geschichten, die man sich über Drachen erzählt, sind Nahrung für Narren. Sprechende Drachen, Drachen, die Gold und Edelsteine horten, Drachen mit vier Beinen und Bäuchen, die so groß sind wie Elefanten, Drachen, die mit Sphinxen um die Wette rätseln, Unsinn, alles Unsinn. Aber in den alten Büchern findet man auch die eine oder andere Wahrheit. Ich weiß nicht nur, dass die Drachen der Königin euch mochten, ich weiß sogar, wieso.«
»Meine Mutter sagte, in meinem Vater sei ein Tropfen Drachenblut geflossen.«
»Zwei Tropfen. Entweder das oder ein Schwanz war 2 Meter lang. Kennt ihr die Geschichte?« »Ich schon. Also, ihr seid ein kluger Pflum, daher wisst ihr, dass mein Köpfchen den Titel eines Lords wert ist, in Westeros, eine halbe Welt entfernt. Bis ihr dort ankommt, sind von meinem Kopf nur noch Knochen und Maden übrig. Meine süße Schwester wird leugnen, dass der Kopf mir gehört und euch um die versprochene Belohnung betrügen. Ihr wisst ja, wie Königinnen so sind. Launische Fotzen, der ganze Haufen, und Cersei ist die übelste von allen.«
Der braune Ben kratzte sich am bärtigen Kinn.
»Ich könnte euch auch lebendig und zappelnd ausliefern oder euren Kopf in ein Glas stopfen und einlegen.«
»Oder ihr könntet euch mit mir zusammentun. Das wäre der weiseste Zug.«
Er grinste.
»Ich bin auch ein Zweitgeborener. Diese Kompanie ist mein Schicksal.« »Die Zweitgeborenen haben keinen Platz für Mimen«, meinte der Bravosi in rosa höhnisch. »Wir brauchen Kämpfer. Ich habe euch einen mitgebracht.«
Tyrion zeigte mit dem Daumen auf Mormont.
»Dieses Untier?« Der Bravosi lachte. »Ein hässlicher Kerl, aber Narben allein machen keinen Zweitgeborenen.«
Tyrion verdrehte die verschiedenfarbigen Augen.
»Lord Flum, wer sind diese beiden Freunde von euch? Der in Rosa geht mir auf die Nerven.«
Der Bravosi verzog die Lippen, während der Mann mit der Feder angesichts seiner Frechheit kicherte. Aber es war Jorah Mormont, der ihren Namen nannte.
»Tintenfass ist der Zahlmeister der Kompanie. Dieser Geck nennt sich Casporio der Gewitzte, obwohl Casporio der Gefickte besser passen würde, hinterhältiger Abschaum.«
Mormons Gesicht war vielleicht in seinem geschwollenen Zustand nicht zu erkennen, aber seine Stimme hatte sich nicht verändert. Casporio blickte ihn erschrocken an, während Plumps Augen belustigt funkelten.
»Jorah Mormont, seid ihr das? Na, nicht mehr ganz so stolz wie damals, als ihr abgehauen seid. Müssen wir euch eigentlich immer noch mit Ser anreden?«
Ser Jorahs geschwollene Lippen verzogen sich zu einem grotesken Grinsen.
»Gebt mir ein Schwert, und ihr könnt mich anreden, wie ihr wollt, Ben.«
Casporio wich ein Stück zurück.
»Ihr, sie hat euch fortgeschickt.«
»Ich bin zurückgekommen. Nennt mich einen Narren.«
»Einen verliebten Narren.« Tyrion räusperte sich.
Ihr könnt später über die alten Zeiten plaudern, wenn ich euch erklärt habe, warum mein Kopf wertvoller ist, solange er auf meinen Schultern sitzt. Ihr werdet sehen, Lord Flum, dass ich gegenüber meinen Freunden sehr großzügig sein kann. Wenn ihr daran zweifelt, fragt Bronn. Fragt Chagger, Sohn des Dolph. Fragt Timmit, Sohn des Timmit.
»Und wer sollen die bitteschön sein?« fragte der Mann, den sie Tintenfass nannten.
»Gute Männer, die mir ihre Schwerter zur Verfügung gestellt haben und für diese Dienste anständig belohnt wurden.« Er zuckte mit den Schultern. »Oh, na gute Männer, ist wohl eher gelogen. Blutgierige Bastarde, so wie ihr.«
»Vielleicht«, meinte der braune Ben. »Oder vielleicht habt ihr euch gerade nur ein paar Namen ausgedacht. Chagger, habt ihr gesagt. Ist das ein Frauenname?«
»Seine Brüste sind groß genug. Wenn ich ihn das nächste Mal treffe, werde ich in seine Hose gucken und mich vergewissern. Ist das ein Kühwassespiel da drüben? Holt es her, und wir spielen eine Partie. Aber zuerst ein Becher Wein, denke ich. Meine Kehle ist so trocken wie alte Knochen, und ich sehe, dass wir noch viel zu besprechen haben.«